jetzt in Mitternacht. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück, wie angekündigt, und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, in Wien am Montag, den 30. September 2024. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in die neue Woche und ich freue mich, diese mit Ihnen in Angriff nehmen zu können. Bevor wir in die Nachrichten einsteigen, viel Interessantes, auch Historisches hat sich ereignet, ein Live-Read, eine gesprochene Werbeanzeige. Während Gold glänzt, arbeitet silberhart in Smartphones, Solarpanels, Elektroautos und allem, was Zukunft gestaltet. Der Hunger nach Silber ist größer als die Menge, die auf den Markt kommt. Haben Sie gemerkt, dass der Silberpreis seit Anfang Jahr stärker gestiegen ist als der Dow Jones, der DAX oder der SMI, und zwar bereinigt um den Wechselkurs. Trotzdem ist Silber noch weit von seinem Höchstpreis entfernt und im Vergleich mit Gold scheint es günstig bewertet. Investieren Sie jetzt mit dem S-Deposito der BB Wertmetall in das historisch wichtigste Geldmetall, S-Deposito der BB Wertmetall. Beim S-Deposito steht das S für Silber, Deposito für Depot. Das S-Deposito verbindet somit die Eigenschaften von Silber mit der Flexibilität eines Depots. Mit jeder Einzahlung erwerben Sie reines Silber. Granulat. Die BB Wertmetall verwahrt das Silber in einem Zollfreilager in der Schweiz, sicher und versichert. Mehr Informationen dazu finden Sie auf silber-deposito.ch. Ich wiederhole, silber-deposito.ch. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Ja, das Leben eines Journalisten ist interessant und abwechslungsreich. Ich habe jetzt gleich zwei intensive Wochen hinter mir. Berlin, Hamburg, Vortrag vor der Deutsch-Schweizerischen Gesellschaft. Große Ehre, große Freude, da etwas qualifizierten Optimismus wach zu rufen. Dann die Reise nach Banja Luka zum Interview mit dem dortigen Präsidenten Dodik, einem hochinteressanten, erfahrenen Realisten, der Unkonventionelles sagt zur internationalen Lage, zu den Kriegen und Konflikten. Weiterreise in die Südzonen der Tschechischen Republik, etwa 2 Stunden südlich von Prag, dort das Geburtstagsfest des früheren Präsidenten Zeman mit einem Stelldichein von ganz prominenten Politikern. Václav Klaus, der frühere tschechische Präsident, war dort, einer der ganz großen Liberal-Konservativen in Europa, einer der, meine ich, fruchtbarsten Denker, die wir im Moment haben. Er hat gerade wieder einen tollen Aufsatz geschrieben, eine Rede, muss ich genauer sagen, hat er in Stuttgart gehalten über das Grundproblem unserer heutigen Zeit, Václav Klaus, das Grundproblem, dass eben eine progressivistische Ideologie mit einem konstruktiv kollektivistischen Ansatz, ähnlich wie vielleicht einst der Sozialismus oder der Kommunismus, den Leuten überstülpt werden soll. Und wir leben in einem Zeitalter des administrierten Menschen. Also es versuchen da eben Eliten, Technokratien, Bürokratien, die Menschen nach ihren Wünschen zu gestalten, zu steuern, auch zu manipulieren. Viele, viele interessante Gedanken von mir hier jetzt ganz primitiv eigentlich nur zusammengefasst. Wir werden vor allem diesen Text, den er da als Rede gehalten hat in Stuttgart, den werden wir in der Weltwoche veröffentlichen. Aber auch amtierende Staatsmänner haben dem früheren Präsidenten Zeman, der übrigens auch Ökonomieprofessor, auch ein Gegenspieler von Václav Klaus war, viele amtierende Staatsmänner haben dem Herrn Zeman auch die Ehre erwiesen. Viktor Orban, der ungarische Premierminister, dann Duda, der polnische Präsident, ein ganz interessanter, bodenständiger Mann, ich konnte mit ihm unterhalten, sehr interessant, und Alexander Vucic, der nachdenkliche, hochintellektuelle Serbe, der immer mit kontrollierter Stimme sehr bedeutende und auch durchdachte Sätze sagt. Dies mein Eindruck von den Gesprächen, die ich hatte. Sie hatten ja die Gelegenheit, sich bei einem da auch davon zu überzeugen. Das, was ich aufgezeichnet habe, das große Gespräch, das wir da vor den Sommerferien führen durften. Viktor Orban übrigens, ich habe ihn noch etwas ausgefragt zu den Gerüchten und ersten Nachrichten, die da aus New York von der letzten UNOVOL-Versammlung durchgesickert sind. Was geht da vor mit dieser neuen Friedensinitiative China und Brasilien? Und ich konnte da noch ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Also Tatsache ist, dass Ungarn hier tatsächlich hinter den Kulissen Viktor Orban weiter versucht, seine Sondierungsgespräche fortzuführen, aufzugleisen, einen Friedensgipfel vor den US-Wahlen, um Europa wieder in eine aktive Rolle zurückzubringen und, wie er immer wieder betont, das Sterben in der Ukraine zu beenden. Und jetzt ist es ihm anscheinend gelungen, die Chinesen und die Brasilianer ins Boot zu holen, was natürlich an sich schon ein Coup ist, weil die Brasilianer, vor allem die Regierung Lula, mit Orban ein Problem hat, weil Orban hat eben dem Vorgänger von Lula, Bolsonaro, geholfen, in der ungarischen Botschaft in Brasilia Zuflucht zu finden, als die Nachfolgerregierung auf den früheren Präsidenten losgegangen ist. Und das hat natürlich da Verstimmung ausgelöst. Deshalb musste, kann mir das nur vorstellen, Orban sehr subtil vorgehen. Aber es ist nun also geschafft. Die beiden wollen sich dafür so eine Konferenz einsetzen. Die Schweiz und Frankreich sollen ebenfalls mitwirken. Und insgesamt hat hier Viktor Orban eine neue Gruppe konstituiert, Freunde des Friedens. Also mir gefällt das, was dieser rührige ungarische Ministerpräsident macht. Und die Tatsache, dass er dermaßen verteufelt wird von den Medien, zeigt im Grunde schon, dass er etwas richtig macht, dass er interessant ist und dass eben das, was die Medien an ihm nicht schätzen, im Grunde das ist, was ihn ausmacht und eben auch im positiven Sinne auszeichnet. Also das ist ja gerade schon eine kleine Leseanleitung für den Zeitungsmainstream. Also wenn Sie mal instinktiv schon mal davon ausgehen, dass bei ganz dezidierten Meinungsäußerungen einfach mal grundsätzlich das Gegenteil richtig ist, dann staunen Sie am Ende des Tages, wie oft Sie damit sogar tatsächlich richtig liegen. Bevor wir einsteigen auf die Aktualitäten, ich bin ja dann von Prag direkt nach Wien gefahren, habe mir dort mehrere Wahlpartys angeschaut, macht es noch ein bisschen spannend, möchte ich mit einer unkonventionellen Meldung anfangen, und zwar mit Jimmy Carter. Der den Demokraten nahestehende Harvard-Professor Jeffrey Frankel hat in der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag eine Ehrenrettung der Präsidentschaft des noch immer lebenden US-Präsidenten Jimmy Carter vorgelegt. Carter wird übermorgen 100 Jahre alt. Carter habe schon vor Ronald Reagan Deregulierungen in der Transport- und Kommunikationsbranche eingeleitet, ebenso in der Energieversorgung. Besonders gefeiert wird Carter, weil er als erster Sonnenkollektoren auf dem Dach des Weißen Hauses installiert und an die erneuerbaren Energien geglaubt habe. Sie erinnern sich, ich habe gesagt, ein den Demokraten nahestehender Harvard-Professor formuliert das. Das ist nicht meine Meinung. Die hohe Inflation der 1970er Jahre sei nicht die Schuld Carters, sondern die der Geld- und Steuerpolitik von Nixon und Johnson. Carter hat Volcker zum Notenbankchef, Paul Volcker zum Notenbankchef ernannt, der die Inflation dann mit Zinserhöhungen bekämpfte, was eine Rezession bewirkte, die Carters Wiederwahl vereitelte, dann aber mittelfristig auch den Aufschwung ermöglichte, der dann Ronald Reagan zugeschrieben wurde. Auch bei der berühmten Geiselnahme im Iran habe Carter besser gehandelt als bisher geglaubt. So habe er 6 Diplomaten durch den CIA befreien können, die sich in der kanadischen Botschaft in Teheran versteckt hielten, was erst 1997 bekannt wurde. Er habe diesen Erfolg damals geheim gehalten, um die übrigen Geiseln nicht zu gefährden. Ein texanischer Politiker habe der iranischen Regierung gesagt, sie solle die Geiseln vor den Wahlen nicht freigeben. Die Reagan-Administration werde ihnen ein besseres Angebot machen. Wie dem auch sei, verdient der aufrichtige, ehrliche, aber letztlich doch gescheiterte Jimmy Carter die Anerkennung, die er verdient, und herzliche Gratulation zu seinem demnächst feiernden 100. Geburtstag. Ein biblisches Alter für diesen Politiker, an den ich mich natürlich auch noch erinnern kann, als er im Amt war. Erdbeben in Irans Schattenreich, auch das noch eine Nachricht, die in den deutschen Medien ganz weit oben steht. Natürlich, weil es ihnen nicht so passt, dass die FPÖ da in Österreich durchmarschiert ist. Aber das ist sicherlich ein Coup für die Israeli, militärisch jetzt gegen diese Hisbollah, die ja ein verlängerter Arm, ein militärischer Arm Irans ist. Und da ist es nicht nur gelungen, mit diesen Pager-Attacken, sondern jetzt eben auch mit bunkerbrechenden Bomben eine Führungspersönlichkeit, die wichtigste Führungspersönlichkeit, auszuschalten. Und jetzt fragen sich alle, wie werden die da reagieren? Ich kann da als Außenstehender nur sagen, ja, Hass produziert Hass, mit Bomben können sie das nicht lösen. Und das Ganze ist einfach ein erbitterter Stellungskampf dort. Also die die Israeli wie in einer Garnison, einer feindselig umzingelten Garnison, die da kämpfen und versuchen, sich mit diesen Kampferfolgen auch den nötigen Respekt zu erarbeiten, aber eben mit Methoden, die natürlich dann wieder die Grundlage schaffen für weiteren Hass gegen Israel. Wie man aus diesen Verwicklungen, aus dieser Spirale herauskommen kann, ja, das ist die 1-Milliarden-Dollar-Frage, die auch ich nicht beantworten kann. Lehrreich für Deutschland, Kickl strotzt vor Kraft, ein historisches Resultat für die FPÖ, sie hat sogar die Rekorde der Haider-Zeit und zuletzt mit Heinz-Christian Strache übertrumpft, 29% rund nach bisherigen Auszählungen, das kann noch etwas korrigiert werden, auf jeden Fall ein historischer Triumph und zum ersten Mal seit 1919 haben in Österreich nicht zwei parallel fahrende Parteien gewonnen, sondern eine FPÖ, die dann von der zweitplatzierten ÖVP als nicht stubenrein, als nicht satisfaktions- und koalitionsfähig betrachtet wird, die Sozialdemokraten auf Platz 3. Was mich frappiert hat an den Wahlpartys, ich war bei der ÖVP, ich war auch bei der FPÖ und habe natürlich auch viele Fernsehsendungen und Diskussionen angeschaut, was mich frappiert hat, ist einfach die Selbstverständlichkeit, mit der man da dem Wahlsieger Herbert Kickl das Recht abgesprochen hat, geradezu eine Regierung zu bilden. Bundespräsident Van der Bellen hat sich ja schon vor einiger Zeit geäußert, er würde ihm nicht den Regierungsauftrag geben, einfach weil das Kartell jene, die verloren haben oder hauptsächlich verloren haben, weil denen dieser Kickl nicht passt, weil er natürlich ein sehr erfolgreicher, fähiger und exzellenter Oppositionspolitiker ist. Aber eben nicht nur das, sondern sie spüren natürlich, dass er als Innenminister sich auch den Respekt erwerben konnte. Natürlich auch viel Kritik, ich blicke da ja nicht in alle Verästelungen hinein, aber mein Eindruck war, dass eben dieser Herbert Kickl damals in der Regierung Strache Kurz für seine klare Linie auch in der Innenpolitik, auch in der Migrationspolitik, in der Verbrechensbekämpfung von den Linken natürlich durch den Schredder gezogen wurde, durch den Fleischwolf gedreht wurde, zumindest verbal. Und deshalb möchten sie ihn nicht zurückhaben, weil vermutlich die Gegner wissen, wenn der dann mal Kanzler wird, dann passiert eben nicht das, was wir jetzt da an die Wand malen, dass nämlich Österreich in einem Höllenschlund versinkt. Nein, sondern noch viel schlimmer für die anderen Parteien, er könnte es ja gut machen. Er könnte es ja so machen, dass man plötzlich all diese aufgestellten Böhli-Männer und Vogelscheuchen, die sozusagen den Blick auf ihn verstellen sollen, dass die in sich zusammenfallen und dass die Leute, auch die, die jetzt vielleicht ursprünglich die FPÖ nicht gewählt haben, herausfinden, dass das ein substanziell fähiger Politiker ist. Mein subjektiver Eindruck, mein persönlicher Eindruck ist, dass dieser Herbert Kickl für mich eigentlich seit langem ein FPÖ-Vorsitzender ist, der eben nicht diese Fieberkurvenqualität aufweist, dieses manisch-depressive gewissermaßen, dieses überfliegende und dann wieder abstürzende, sondern er wirkt in seiner asketischen, auch sehr intellektuellen, auch etwas, man könnte vielleicht fast sagen, spröden Art, sympathischen Art. Er winkt übrigens bei einer Ansprache, ich habe ihm dann noch zugehört gestern, da an der Wahlparty, da wirkt er alles andere als ein dröhnender Bierzeltredner, sondern er hat sich da auch durchaus bodenständig und demütig gezeigt, schon scharf in der Analyse, bestimmt in der Sache, aber das ist zumindest mein Eindruck eine etwas andere Tonalität, als wie man das bei früheren FPÖ-Politikern gesehen hat, wenn man das Gefühl gehabt hat, die sind da jetzt wahnsinnig schnell unterwegs, schleudern sie jetzt vielleicht aus der Kurve. Also dem Herbert Kickl würde ich durchaus zutrauen, dass er hier diesen Wagen im Griff hat. Ich habe übrigens dazu einige Gespräche geführt mit Experten in Österreich, sowohl von der SPÖ-Seite, von der linken Seite, wie auch von der bürgerlichen Seite, unter anderem Gerald Gross, dann den Werner Gruber, den Neurophysiker, der Sozialdemokrat ist, aber auch der Peter Westenthaler, einer der bekannten Kommentatoren, den ich übrigens auch darauf angesprochen habe, er steht ja hier der FPÖ nahe, den ich darauf angesprochen habe, was er der SPÖ empfehlen würde. Also wir sehen auch in Österreich diese Entwicklung, die sich ja überall abzeichnet, der Aufstand der Bürger gegen die Arroganz der Elite. Das ist im Grunde das Thema, wir sehen das in Frankreich, wir haben es in Deutschland schon gesehen, jetzt bei diesen Landtagswahlen, in Italien, Die Leute spüren jetzt nach der etwas narkotisierten Phase des Überflusses, nach diesen Klimaexzessen, die man sich da gegönnt und geleistet hat oder glaubte leisten zu können, ja, da kehrt die Realität zurück, die Angst vor dem Handfesten, vor dem Konkreten und deshalb auch dieser Schwenk in Richtung stärker konservativ, stärker bürgerlich. Und jetzt sind wir schon gespannt, wie das da weiterläuft. Wer wird da die Regierung machen? Gibt es ein Kartell der Verlierer oder wird die FPÖ den Sieg auch in eine Kanzlerschaft ummünzen können? Ist dann Kickl der Kanzler oder nimmt man eine andere Persönlichkeit, die für die Parteien außerhalb der FPÖ akzeptabel erscheint, aber doch FPÖ-nahe ist? Das sind jetzt so die kniffligen Fragen, die da sicherlich in den nächsten Tagen geklärt werden. Wir sind natürlich sehr gespannt, was da an Planspielen innerhalb der Führungszirkel abgeht. Die Zeiten ändern sich, ja, die sogenannten Populisten, die Rechten in Europa wittern jetzt natürlich Morgenluft. Das sind Veränderungen auch in Österreich, die auf die Europäische Union ganz klar durchwirken werden. Kickls FPÖ steht für Neutralität, steht für Friedensverhandlungen, steht für Orban, könnte man sagen, sind Teile dieses, sind Mitglieder dieses Verbunds Patrioten für Europa. Die haben jetzt natürlich massiv Schub bekommen und das wird die Gewichte in der Europäischen Union zweifellos verlagern. Das heißt nicht, dass die EU dann keine Probleme mehr hat. Sie bleibt ja eine institutionelle Fehlkonstruktion, auch eine intellektuelle, aber es wird doch die ganze Richtung dieses Tankers ganz klar in einer bestimmten Richtung etwas korrigieren. Klingbeil geschockt über Debatten in der FDP. Wir sind jetzt wieder in Deutschland, wo die FDP über den Austritt aus der Ampel nachdenkt. Aus Selbstschutz, muss man sagen, weil die sich da nicht sozusagen widerstandslos dem Untergang fügen werden. Klar, das löst natürlich in der SPD alles andere als Freude und Zustimmung aus. Dann Brandmauern, Anfeindungen, es geht weiter gegen die AfD in Deutschland. Wir haben darüber gesprochen, diese Thüringer Szenerie, wir haben die aufgearbeitet, schon in unserer Deutschland-Ausgabe am Samstag. Alexander Wendt, er kommt zum Schluss, dass sich die AfD in Thüringen, da der Alterspräsident, ganz klar an die Geschäftsregeln gehalten hat, dass aber die anderen das nicht verkraftet haben. Die Fakten, die Details finden Sie in der neuen Weltwoche. Und jetzt geht es eben auch gegen einen anderen AfD-Sympathisanten. Da schließen sich die Staatsrechtslehrer gegen ihn zusammen. Sie wollen Ulrich Vosgerau maßregeln. Das sind natürlich letztlich unerträgliche Vorgänge, aber sie sind halt leider auch Teil der Demokratie, wenn eben ein Teil der Parteien nicht akzeptieren will, dass es andere Wahlentscheide gibt. Wenn sie sich dann sozusagen behelfen mit dieser Verteufelung, dann kann es zu diesen Dingen kommen. Ich glaube nicht, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass das Erfolg haben kann. Ich frage auch andere Leute, mit denen ich sprechen kann, wie sie das einschätzen, ob sie glauben, dass diese Verbotsbestrebungen, diese Strangulierungsbestrebungen gegenüber der AfD Erfolg haben können. Alle zweifeln, sie glauben, die Demokratie ist stärker. Und deshalb sind vielleicht auch solche Nachrichten nicht ganz so heiß, wie man sie vielleicht medial hochkocht. Wenn ich da zum Beispiel in der Welt auch heute Morgen lese, genug Abgeordnete zusammen, Bundestag wird AfD-Verbotsantrag diskutieren. Ja, das ist für mich eher ein Pfeifen aus dem letzten Loch. Und ich kann da nur zustimmen, dem früheren Chefredakteur und Herausgeber der Welt in Berlin, dem Thomas Schmid, der gesagt hat, geschrieben hat jetzt, die AfD muss endlich politisch gestellt werden. Das ist etwas, ein merkwürdiges Vokabular, aber sie muss zumindest politisch kritisiert werden. Man muss die Auseinandersetzung mit ihr über konkrete Positionen, über konkrete Inhalte führen und nicht mit diesen skurrilen Nazi-Debatten. In den österreichischen Zeitungen natürlich das historische Wahlresultat der FPÖ, das große Thema, Durchmarsch für Kickl. Doch Nehammer will Wort halten, also keine Zusammenarbeit, Brandmauern, Zeitenwende bei Nationalratswahl. Ja, die Bürgerlichen fragen sich natürlich, wäre ich Bürgerlicher in Österreich, würde ich mir sagen, ja, um Himmels Willen, die ÖVP und die FPÖ, die haben doch so viele Gemeinsamkeiten, die haben ja mal zusammen regiert, die hätten eine solide bürgerliche Mehrheit, aber nein, die ÖVP will da nicht mitmachen, also schadet im Grunde der bürgerlichen Sache, indem sie sich offensichtlich mit den Linken zu verbünden gedenkt. Manche Köpfe werden rollen. Auch das wird da noch gemutmaßt. Wir werden sehen. Hier rollen keine Köpfe. Hier versuchen wir, die Köpfe zu inspirieren und entsprechend mit hoffentlich interessanten Inhalten anzuregen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily für heute Montag. Gehen Sie auf unsere Website. Viele Videos, Interviews von meinen Eindrücken da am Wahlsonntag in Österreich. Und ich verabschiede mich für heute, wünsche Ihnen einen schönen Tag und hoffentlich sehen wir uns morgen wieder, spätestens, wenn es heißt Weltwoche Daily, die andere Sicht. Machen Sie es gut, ich melde mich zurück.